Du hast es hoffentlich bequem und ich sage herzlich willkommen zu einer neuen Folge Gegenwartsgeplapper. Heute mal wieder aus dem Jakob-Kaiser-Haus und ich bin bei dir zu Gast. Wer bist du, was machst du und woher kommst du?
Ich bin Maurice Höfgen. Ich freue mich hier zu sein erstmal, danke für die Einladung. Ich bin Ökonom, arbeite als wissenschaftlicher Mitarbeiter für Finanzpolitik im Bundestag bei Fabio De Masi, der ja auch schon hier zu Gast war.
Genau.
Und betreibe nebenher einen YouTube-Kanal, Geld für die Welt, schreibe fleißig Artikel, mache Veranstaltungen und erzähle der Welt ganz viel über VWL, Wirtschaftspolitik, Finanzpolitik und ja.
Okay, dann würde ich nochmal ganz vorne anfangen. Wo bist du geboren und aufgewachsen?
Ja, ich wohne jetzt zwar in Berlin, bin aber aufgewachsen und geboren in Mönchengladbach in NRW.
Ah.
Und da auch lange geblieben, bis nach dem Abitur. Dann hat es mich irgendwann für ein Jahr nach Maastricht verschlagen, um einen Master zu machen. Das ist in den Niederlanden, ist aber ziemlich nah an Gladbach dran. Trotzdem umgezogen. Und von da in die weite Welt nach Portugal und Spanien, um mein Buch zu schreiben. Stimmt, das habe ich eingangs noch vergessen. Ich bin auch Buchautor des Buches Mythos Geldknappheit. Und genau, von da dann zurück, um ein kurzes Intermezzo in Gladbach, um jetzt hier in Berlin als WIMI im Bundestag zu arbeiten.
Und ich habe gehört bzw. gelesen, dass du auch mal zwischendurch in Northeim bzw. der Region unterwegs warst. Was war das für ein Intermezzo?
Das stimmt. Ja, bevor ich die VWL-Karriere eingeschlagen habe, hatte ich noch eine BWL-Karriere gehabt, habe ein duales Studium gemacht. Es war dann immer 3 Monate Uni und Ausbildung in einem Betrieb. Und danach habe ich quasi als ausgebildeter Einkäufer dann für eine Unternehmensberatung gearbeitet und als Unternehmensberater 4 Tage die Woche von montags bis donnerstags durch die Weltgeschichte gereist, um bessere Konditionen, Einkaufskonditionen dann für unsere Kunden rauszuschlagen. Und da war ich sehr oft in Northeim bei einem Unternehmen aktiv und genau, habe in Northeim übernachtet und deswegen hat es mich nach Northeim verschlagen.
Fandest du Northeim denn schön?
Northeim ist eine sehr, sehr sehenswerte Stadt. Also wer noch nicht da war, sollte unbedingt mal da gewesen sein.
Das ist eine glatte Lüge.
Tja, warum habe ich Northeim eben nicht aufgezählt?
Ja, eben, genau.
Du musst es extra nachfragen.
Richtig. Naja, also ganz so schlimm ist es nicht, aber es ist jetzt halt auch nicht so seine Reise wert. Ich glaube, da hattest du spannendere Stationen deiner Vita.
Ehrlich gesagt, ja, aber man kann es schon aushalten.
Okay. Ja gut, das würde ich bestätigen. Ich habe da auch 18 Jahre überlebt. Also es
Sie an. Und jetzt hat es uns beide hin verschlagen. Also.
Ja, richtig, genau. wann bist du hier konkret im Bundestag gelandet?
Vor rund 1,5 Jahren.
Ah ja, okay, das ist ja auch noch nie so lange her. Und wann hast du dich dann gegen die Karriere als Einkäufer war das und für wissenschaftliche Mitarbeit beziehungsweise die wissenschaftlichere Karriere entschieden?
Ja, das ist eine spannende Frage. Interessant ist auch, ich war eigentlich bis zu meinem 19. und 20. Lebensjahr überhaupt nicht politisch. Also ich bin nicht politisch sozialisiert oder sonst noch was, war jetzt nicht seit 14 in irgendwelchen Jugendverbänden als Parteisoldat aktiv oder so, und das alles gar nicht. Hatte erstmal so dieses klassische Mindset, okay, wir machen mal BWL, da kann ich irgendwie dann was mit anfangen und ein bisschen Kohle verdienen. Und dann hatte ich aber während meines BWL-Studiums eine Vorlesung, und da hatte ich großes Glück, eine VWL-Vorlesung. Und das hat mich so ein bisschen gepackt und dann aufgezeigt, ah, okay, guck mal, so die ganz großen ökonomischen Zusammenhänge, das ist ja ein riesiger Hebel, um Sachen zu verändern. Konkret ging es damals um die Griechenland-Krise.
Mhm.
Und das hat mich dann ein Stück weit politisiert. Und ab dann war mir eigentlich klar, okay, eigentlich willst du viel lieber nicht nur verstehen, wie funktioniert ein Unternehmen in der BWL, sondern wie funktioniert quasi die Gesamtheit unserer Wirtschaft, VWL. Da habe ich mich auch direkt danach sozusagen eingelesen und habe, auch wenn ich mein BWL dann zu Ende gemacht habe, dann als Unternehmensberater 1 Jahr lang gearbeitet habe oder 1,5, war mir schon sehr früh klar, ich will eigentlich in die VWL wechseln. Das war aber dann nicht so einfach, den richtigen Studiengang zu finden und so weiter und so fort. Und so habe ich dann die 1,5 Jahre als Unternehmensberater genutzt, um dann abends und neben der Arbeit immer viel zu lesen, Geld zu verdienen und zu sparen, um dann mir den Master in Maastricht dann finanzieren zu können, um damit dann eben auf die VWL umzuschwenken und damit auch immer politischer zu werden.
Okay. Und mittlerweile hast du auch ein Buch geschrieben.
Genau, das hatte ich dann tatsächlich, das war ein Vorhaben, was auch schon geboren war, bevor ich den Master tatsächlich gemacht habe, denn Also ich habe mich jahrelang eingelesen selber und war schon tief in den Debatten drin und habe den Master eigentlich auch ja zu einem großen Teil, ehrlich gesagt, nur gemacht, um formal den Abschluss zu haben. Mir ging es jetzt gar nicht mehr darum, unbedingt das, was man da lernt, nochmal irgendwie vermittelt zu bekommen. Und mir war halt klar, also dieses Buch geht ja um das Thema, wie funktioniert unser Geldsystem und um eine bestimmte Denkschule, die Modern Monetary Theory, die den ökonomischen Mainstream, den wir im Moment so haben, auch herausfordert. Und da ging es mir einfach darum, da ein gutes deutsches Werk mal zu schaffen, was es den Leuten. Also ich bin in das ganze Rabbit Hole reingegangen und habe mir dann englische YouTube-Videos bis zum geht nicht mehr und englische Lektüre reingezogen, weil das so aus den USA und aus Australien kommt. Aber das soll ja nicht jeder machen müssen, weil das ist ja total unpraktikabel. Und genau, dann war halt mein Vorhaben, okay, da ein Einsteigerwerk für Leute zu schaffen. Und das war mir auch schon vorher klar. Und dann habe ich es eben, nachdem ich meinen Master fertig hatte, habe ich mir ein halbes Jahr Zeit genommen, bin gereist, war surfen, habe währenddessen das Buch geschrieben, was eine coole Zeit war. Mhm. Sowohl intellektuell als auch manchmal bestimmt total selbstbestimmt und hat was von der Welt und Europa gesehen.
Ja, geil. Und wie hast du das dann finanziert, aus den Rücklagen quasi, oder?
Ja, der Witz war, als ich bei der Unternehmensberatung angefangen habe ich währenddessen noch zu Hause gewohnt. Ich hatte also keine Mietausgaben. Mhm. Genau. Habe ganz gutes Gehalt verdient und konnte dann relativ viel zur Seite legen, um dann den Einjahresmaster und danach die Zeit damit zu finanzieren. Würde jetzt heute in Berlin bei den Mietpreisen, die wir hier haben, nicht mehr so funktionieren.
Ja, das glaube ich auch. Ich frage jetzt für eine Freundin natürlich. Ich habe gehört, dass manche Leute hin und wieder Schwierigkeiten haben, sich auch für Hausarbeiten und sowas alleine zu motivieren. Wie hast du es geschafft, in einem halben Jahr ein Buch fertig zu schreiben? Und hattest du da auch so Motivationslöcher?
Ja, hat man natürlich immer. Also gehört schon Disziplin dazu. Also man muss sich auch wieder ransetzen, auch wenn man irgendwie keinen Bock hat. Und ich habe eigentlich so einen Tick bei mir, dass ich mir immer konkret irgendwie vornehme, okay, heute setze ich hin und mache 10 Seiten oder so. Und das ist aber total Banane gewesen, weil so ein Flow, ein Buch zu schreiben, mal gehen 5 Seiten aus der Feder wie nix in einer Stunde oder so. Und mal hat man dann total viel Recherche, muss wieder links und rechts gucken und bleibt irgendwo hängen. Mhm. Und eigentlich war ich dann ständig, bin ich hinter dem Ziel hergelaufen, was ich gar nicht vernünftig erreichen konnte. Aber genau, an sich habe ich keine großen Motivationsprobleme. Das ist also im Großen und Ganzen. Ich wusste ja auch, dass es für einen höheren Zweck ist, weil ich ja der Welt damit was mitteilen will und das so als aufklärerische Mission auch gesehen habe. Das vertrete ich ja auch heute noch und noch sozusagen stärker und breiter dann mit Videos und Artikeln. Und in dem Sinne hat das hilft natürlich, wenn man das Gefühl hat, man macht was Erfüllendes und man macht was, was irgendwie auch ja der Gemeinschaft irgendwie was zurückgibt. Und das hatte ich bei der Unternehmensberatung nicht mehr. Deswegen auch der Wechsel, weil da ist es ganz klassisch so, wenn ich die Preise von einem Unternehmen drücke, zahlt das eine Unternehmen weniger und das andere bekommt ein bisschen mehr. Aber für die Gesamtwirtschaft ist eigentlich ein Nullsummenspiel. Und da wollte ich eigentlich nicht sozusagen mich drin verlaufen und aufopfern und eher was machen, was dann gesamtgesellschaftlich relevanter ist. Und genau, deswegen ging das mit dem Buch eigentlich ganz gut.
Kannst du die Kernbotschaft aus deinem Buch kurz zusammenfassen?
Ja. Die Art und Weise, wie wir über unser Geldsystem oder über Geld nachdenken, ist falsch. Wir glauben immer, Geld ist was Knappes und der Staat braucht immer erst die Einnahmen von uns Steuerzahlern oder Bürgern, um seine Ausgaben zu finanzieren. Und wenn man aber mal rauszoomt, sich das Ganze anguckt, ist es eigentlich unlogisch. Denn die MMT dreht, das ist die Kurzform für Modern Monetary Theory, dieser Denkschule, dreht das Ganze einmal um und macht eben klar, Steuerzahler, wir können mit dem Geld, wir können unsere Steuern erst zahlen, nachdem der Staat das Geld in Umlauf gegeben hat. Das war früher recht klar, als Könige noch ihre Münzen geprägt haben, dann ihre Visage da drauf, das dann ausgegeben und diese selbstgeprägten Münzen wieder eingezogen bei den Steuerzahlungen. Da kam Ausgeben vor Einnehmen. Mhm. Heute ist es ein bisschen undurchsichtig, weil wir Bankkonten haben und ein zweistufiges Geldsystem. Alles viel zu komplex. Aber die Logik ist die gleiche. Der Staat muss seine Währung erst rausgeben, in den Umlauf bringen und dann können wir als Währungsnutzer damit unsere Steuern zahlen. Das heißt, und da kommen jetzt die ganzen Schlussfolgerungen und die Brisanz, Geld ist nicht knapp. Ein Staat kann sich alles finanziell leisten, was er sich leisten will. Das heißt natürlich nicht, er soll Geld ausgeben, als gäbe es keinen Morgen. Da gibt es so ein oder andere Einschränkungen noch. Man muss aufgucken, dass die Wirtschaft nicht überhitzt, dass es genug Arbeitskräfte gibt, um, wenn man Straßen bauen will, braucht man auch die Leute, die das machen, und so weiter und so fort. Aber dieses Narrativ, hey, wie sollen wir das finanzieren? Wie können wir uns das leisten? Diese Frage ist eigentlich vom Tisch. Und ganz andere Fragen kommen dann auf den Tisch. Haben wir genug Leute, um unsere Projekte umzusetzen? Was ist mit der Inflation? So diese Themen. Und das ist eben politisch total relevant, weil, letzten zwei Sätze dazu, wir jahrelang viel zu wenig Geld ausgegeben haben. Das sieht man an dem Investitionsstau, den wir haben, der sich dann ausdrückt in geschlossenen Schwimmbädern, maroden Schulen, Schlaglöchern in den Straßen und dass wir beim auch öffentlichen Investitionen in Klimaschutz nicht wirklich vorankommen. Und B, dass wir, wenn wir nach vorne gucken und wir sehen, okay, wir müssen wie die Wirtschaft umkrempeln, das Geld, die Frage, wo kriegen wir das Geld her, die Frage ist, die wir am leichtesten eigentlich beantworten können. Mhm. Genau.
Okay, das heißt, es ist tatsächlich ein Mythos, dass es diese Geldknappheit geben soll, die gar nicht de facto existiert.
Genau. Okay. Ja, wir gehen immer davon aus, Geld ist knapp. Ja. Aber es ist nicht knapp.
Okay. War dann grundsätzlich auch die schwarze Null, die so lange gehalten worden ist, problematisch?
Ja, sie ist Unsinn. Also man soll nicht darauf schauen, dass der Staat irgendwie ein gewisses Haushaltsergebnis hat, also dann zum Beispiel einen ausgeglichenen Haushalt, die schwarze Null, sondern man soll schauen, was ist mit der Wirtschaft. Und ganz vereinfacht gesagt, solange wir Leute haben, die arbeitslos sind, arbeiten wollen, aber keinen Job finden, weil es zu wenig Jobs gibt und gleichzeitig es ganz viele Tätigkeiten gibt, die wir eigentlich ausführen müssen. Wir haben zu wenig Lehrer, zu wenig Pfleger, wir müssen unsere Infrastruktur modernisieren und so weiter und so fort. Gibt es ganz viele Sachen einfach, die es zu tun gibt. Dann ist immer Geld die Lösung, um diese Leute und diese Tätigkeiten zusammenzubringen und ausführen zu lassen. Das kann privat und auch staatlich organisiert werden, das ist egal, aber es geht darum, dass die Wirtschaft eben angekurbelt wird über höhere Ausgaben oder niedrigere Steuern, da kann man dann politisch drüber streiten. Beides wirkt gleich, ob ich mehr Geld reingebe oder weniger rausziehe. Ja, und da ist es eben relevant. Und wir sollten nicht in die Defizite irgendwie in der Staatsbilanz denken, sondern die Defizite, die wir im realen Leben haben, in der Wirtschaft. Und das sind eigentlich die, die viel wichtiger sind. Die Debatte dreht sich jetzt so ein bisschen dahin, weil wir zum Beispiel die Flutkatastrophe hatten. Mhm. Da merken die Menschen dann, okay, hätte man vielleicht irgendwie doch mehr investieren sollen in größere Regenrückhaltebecken, Kanalisationssysteme und so weiter und so fort. Da muss man natürlich Geld ausgeben für. Aber jetzt muss man das Geld ausgeben, nachdem das Leid durch die Straßen schwimmt. Und im Nachhinein würden wir wahrscheinlich alle sagen, wäre schon gut gewesen, wenn wir die Infrastruktur unwetterfest gemacht hätten im Vorfeld. Und das sollte jetzt eine Lehre sein für das, was noch so auf uns zukommt. Weil wird wahrscheinlich nicht das letzte Unwetter gewesen sein.
Ja, gibt es denn noch andere Punkte, wo man früher ansetzen sollte und wo man investieren müsste?
Ja, total. Wenn man sich unsere Schulen zum Beispiel anguckt, also ich kenne es noch aus Gladbach, also du hast so Räume, da regnet es rein. Es sind irgendwie Computer aus dem, weiß nicht, gefühlt der erste Computer, der es da gibt, die erste Computerserie, die es da gab, wird da genutzt. Und also was, schlechtes Internet, all das muss nicht sein. Oder Pflegeschlüssel zum Beispiel. Der Pflegeberuf ist sehr, sehr unattraktiv geworden, auch weil Bezahlung schlecht und so viel Druck drauf ist. Und wir können uns das leisten, wenn wir genug Leute haben, die auch so vernünftig zu bezahlen, um genug Leute zu bekommen und auch das da zu erhöhen. Und spätestens, wenn wir selber mal so alt sind, das wird bei uns beiden jetzt noch was dauern vermutlich, sind wir, glaube ich, auch alle froh und merken dann den gesellschaftlichen Nutzen, den es auch hat, dass man da viele Leute hat und dass da an falscher Stelle gespart wird. Ja. Okay. Klimaschutz ist natürlich insgesamt noch so ein Thema. Da gibt's ganz viel. Man muss sich mal vorstellen, ich komme sozusagen, jetzt kann ich ewig weitermachen, weil auch an Kultursachen, was wir haben, an jeder Ecke in NRW einen erstklassigen Bolzplatz zu haben für die Kiddies, wäre doch super cool. Also Spielplätze sind zum Teil marode, unbrauchbar, gefährlich. Wir haben gerade auch Bereiche, wenn ich jetzt zum Beispiel an Ruhrpott denke, wo wir auch sehr starke Konzentrationseffekte haben, irgendwie auch Familien mit Migrationshintergrund dann zusammen, dann schlechte Jobs, hohe Arbeitslosigkeiten, das ballt sich alles, die Kiddies auf der Straße und es gibt irgendwie nichts, was da vernünftig zu tun gibt. Ja, na klar, machen dann macht man dann irgendwann Unfug, um das mal ganz vereinfacht zu sagen. Und da würde es natürlich helfen, wenn man dann ein sehr starkes Kulturangebot hat. Noch mehr Schulen, noch mehr Nachhilfe, noch mehr Bolzplätze, noch mehr Spielplätze und natürlich noch mehr Jobs, um gar nicht das so entstehen zu lassen. Und auch, ja, mehr Wohnungsbau und vernünftigeren. Ja, also an Ausgabemöglichkeiten, kommt natürlich auf die politische Couleur an, wo man dann die Schwerpunkte setzt. Und da würde man wahrscheinlich auch streiten. Aber also gerade wenn es um Kinder geht, um sowas wie Bolzplätze, Schulen, Kitas, ich glaube, da ist man sich, egal welche politische Farbe man hat, sehr schnell einig, dass es gut wäre, wenn es mehr und besser da bessere Ausstattung gäbe und auch mehr davon. Ja.
Ja, da bin ich ganz bei dir. Ich wollte noch mal kurz zum Buch auch fragen, hattest du erst den Titel oder erst das Inhaltliche fertig?
Also der Titel war schon von vornherein meine Grundidee. Mhm. Also so die sozusagen sinngemäß, nicht genau der Titel, den hat der Verlag tatsächlich irgendwann, glaube ich, vorgeschlagen. Den habe ich dann abgenickt. Ich überlege gerade, was der Titel war, den ich ursprünglich hatte.
Der Arbeitstitel dann, ne?
Mhm. So nach dem Motto, wir können uns alles leisten, wenn wir nur wollen oder so. Mhm. Irgendwie sowas, genau, ich erinnere mich nicht mehr richtig, weil das noch so eine kleine, das war noch ein Politikum, welche Titel man da nimmt und ich hatte einige Ideen und der Verlag hatte einige Ideen und wenn viele Ideen aufeinandertreffen, ist meistens dann schwierig. Aber ja, ich bin jetzt ganz happy damit und genau.
Nach Felix Holtermann bist du jetzt aber auch schon der Zweite, der sagt, der Titel kam vom Verlag. Das heißt, das scheint wahrscheinlich öfter so vorzukommen.
Ja, ich glaube, das ist so ein Ding.
Ja. Wie bist du denn überhaupt dazu gekommen, dass es ein echtes Buch wurde und jetzt nicht irgendeine Uni-Publikation oder sowas? Also wie war da so, ja, der Weg?
Mhm. Ja, das eigentlich, hatte ich mir eigentlich von Anfang an vorgenommen. Stand heute würde ich auch sogar selbstkritisch sagen, ich hätte es noch populärwissenschaftlicher machen können, noch einfacher, noch mehr runterbrechen. Also jetzt mit dem YouTube-Videos und den Artikeln, die ich danach alle geschrieben habe, glaube ich, habe ich auch gelernt, mich noch einfacher auszudrücken teilweise und das noch mehr runterzubrechen. Und ich kam ja aus der Uni und hatte so ein bisschen den Uni-Slang drauf. Mhm. Und das merkt man auch dem Buch noch einen Ticken an. Mhm. Deswegen, das hätte ich gerne schon noch einfacher gemacht. Aber das ist populärwissenschaftlich sein soll, auch für Leute, die jetzt nicht nur, sage ich mal, irgendwie Fachidioten sind, sondern auch, die irgendwie sich mal mit Politik interessieren und mal fragen, okay, wo kommt denn das Geld her? Dass da Kapitel für die drin sind, wo es einfach erklärt wird. Und ja, das war sozusagen schon von Anfang an das Vorhaben. Und ich habe mich auch strategisch dagegen entschieden, jetzt weiter irgendwie in der akademischen Ausbildung irgendwie weiterzumachen, einen Doktor zu machen und irgendwie sonst Prof zu werden oder so. Mhm. Weil ich das sehr müßig finde, ich glaube, ich weniger Leute damit erreichen würde, als wenn ich so Öffentlichkeitsarbeit mache, wie ich derzeit mache, ich so freier bin und ich eben auch, genau, ja, glaube ich, mittlerweile auch sehr gut verstanden habe, wenn man Sachen einfacher runterbricht und auch so ein bisschen zum Teil auch populistischer und anregender, dass es eben mehr Leuten mehr bringt, als wenn ich ein Paper in irgendeinem Journal veröffentliche, wo dann die drei Gutachter sich das durchlesen und dann irgendwelche Studis das mal irgendwo aus Zwang lesen müssen in einer Hausarbeit und eigentlich gar keinen Bock drauf haben und genau, also einfach von der Reichweite her gedacht, ja.
Okay, das heißt, du willst es dann aber auch für alle greifbar machen.
Genau. Ja, möglichst.
Ja.
Ja.
Cool. Ja, ich meine, du könntest ja noch so eine Variante für Dummies machen.
Ja, also die Idee, also ich habe tatsächlich danach noch mal so den Buchanhalt in den, so einen Online-Kurs gepackt, wo ich es auch schon mal deutlich einfacher alles runterbreche. Aber auf jeden Fall werde ich mit einem Buch auch noch mal was nachlegen irgendwann und das auch noch stärker politisch einfärben und als jetzt, weil da ging es jetzt erstmal um eine Grundlage zu schaffen und dieses Geldsystem zu erklären, braucht natürlich was, weil es so komplex ist und wenn man es dann einfacher erklären will, dann dauert es immer ein paar Seiten. Genau, und wenn ich das dann nicht mehr brauche und es einfacher machen kann und kürzer und mehr politisch, dann ja, ist das eine Idee für ein nächstes Buch.
Okay, also ist da schon was konkret in Planung, oder?
Es ist noch nicht, also es ist in meinem Hinterkopf, aber ja. Derzeit, genau, schaffe ich es zeitlich nicht und wäre auch nicht die Priorität. Derzeit lasse ich lieber die Kamera laufen, ich spreche erstmal in die Kamera bei YouTube, genau.
Ja, genau, ich wollte fragen, was hat jetzt Priorität und wie bist du auf YouTube gekommen und seit wann machst du das Ganze?
YouTube mache ich jetzt seit Anfang des Jahres, ich glaube Anfang Februar oder so. Wie ich darauf gekommen bin, na, ich konsumiere es ja selber und finde es cool, wenn es da gute Kanäle gibt, die auch Nischen irgendwie abdecken und Sachen erklären. Aber es dauert natürlich was, bis man irgendwie von sich selbst so überzeugt ist, dass man glaubt, okay, man stellt sich jetzt davor, vor die Kamera. Und das war so ein Prozess, wo ich immer dachte, ja, das wäre gut, aber dann sind ja ganz viele Hürden, wie mache ich es mit der Technik und gibt es die richtigen, interessiert es die Leute überhaupt? Und naja, dann habe ich irgendwann im Februar entschieden, ja komm, mach's doch mal. Genau, und es ist eigentlich auch ganz gut angenommen worden und freue mich immer, bekomme da ganz cooles Feedback und das wächst beständig und ja, aber natürlich auch heute, wenn ich mir das erste Video angucke und dann das letzte, da ist es auch von der Rhetorik und vom Sprechen her, früher war ich schon stark, also sehr steif. Aber das gehört dazu, von daher alles gut.
Ja, eben genauso. Man wächst ja mit der Zeit und ja. Übung macht den Meister. Ganz einfach.
Ja, total, total. Und also, ich bin ja auch bei Fabio De Masi und natürlich politisch auch eher am linken Spektrum zu verorten. Und gerade da fehlt es auch, das ist auch eine Kritik, die sowohl Fabio als auch ich immer eigentlich häufig auch artikulieren, dass Linke beschäftigt euch mehr mit Wirtschaft und Finanzen, mit diesen harten Sachthemen, die eben auch brauchen, dass man sich damit ein bisschen mal auseinandersetzt. Das kann man nicht so aus der Hüfte oder aus dem Bauch machen. Und da ist einfach auch eine Lücke auf YouTube. Und da versuche ich gerade genau reinzugehen, ja.
Okay, ja, ist doch gut, wenn du da deine Nische gefunden hast.
Ja, mit dem Thema MMT natürlich sowieso, das kriegt interessanterweise auch immer mehr Hype, kommt so aus den USA dann rüber, da gibt's ja zum Beispiel AOC oder Bernie Sanders, die jetzt auch immer mehr damit dann verbunden werden, dann schwappt es immer so langsam nach Deutschland rüber, die Amis sind uns ja immer dann in vielen Sachen immer einen Ticken was voraus, ja. Genau, und auf der Welle schwimme ich dann noch so ein bisschen mit.
Okay, du hast gesagt, du warst sehr lange kein politischer Mensch. Mhm. Wann gab's da den Umschwung?
Das war tatsächlich auch während dieser VWL-Vorlesung in meinem BWL-Bachelor. Griechenland-Krise war tatsächlich das, als ich verstanden habe, okay, dieses Leid, was die da gerade erfahren, das muss gar nicht sein, weil es gibt auch andere ökonomische Konzepte. Und Griechenland ist auch so ein Fall, also da der Mainstream sich wirklich bis auf die Knochen blamiert. Das ist, also wenn das in anderen wissenschaftlichen Disziplinen passiert wäre, also da hätte es irgendwelche Konsequenzen gegeben. In der VWL gibt's das nicht. Da hat man gedacht, und jeder, es ist jedem auch normal denkenden Menschen eigentlich ersichtlich, dass das nicht funktionieren kann. Man hat gedacht, ganz kurz erklärt, müssen jetzt den Griechen nur die Löhne kürzen und die Ausgaben senken und dann muss man sich irgendwie gesund sparen und den Gürtel enger schnallen. Und wenn man die Löhne kürzt, wird Arbeit ja billiger. Wenn was billiger wird, wenn die Kartoffeln billiger werden und die Brötchen billiger, dann kaufen die Leute ja mehr davon ein. Mhm. Das Problem ist, der Unterschied zwischen einem Arbeiter und einer Kartoffel, die Kartoffel geht mit dem Gehalt, was sie bekommt, nicht shoppen. Der Arbeiter aber schon. Das heißt, wenn ich den Leuten die Löhne kürze, haben sie weniger Einkommen, können weniger ausgeben, die Unternehmen weniger umsetzen. So, und ein Drittel Lohnkürzung wurde also zu ein Drittel Einkommenskürzung, ein Drittel weniger wirtschaftliche Aktivität. Ja, und da brauchen die Unternehmen nicht mehr Mitarbeiter. Also dann im Gegenteil, brauchen sie weniger. Und deswegen haben diese ganzen Maßnahmen, die da in Griechenland getroffen wurden, eben die Arbeitslosigkeit massiv verschärft. Mhm. Der Internationale Währungsfonds hatte dann, die geben ja immer so pseudokluge Wachstumsprognosen dann raus für ihre Maßnahmen irgendwie +4, +5, +6% so über die Jahre, lage mich jetzt nicht auf die Zahlen fest. Ja, und die Realität war dann irgendwie -10, -11, -12. Also massiv gescheitert, massiv auch falsch gelegen. Mhm. So als würde jetzt jemand sagen, ja, es gibt keine Corona-Welle mehr und dann sehen wir wieder, wie die Welle kommt.
Ja.
Genau, so in etwa war das. Nur das dann Corona und das Virus noch schwieriger nachzuvollziehen ist wahrscheinlich als, was passiert, wenn ich den Leuten die Löhne kürze?
Ja, eben. So, das ist vorhersehbar.
Ja, genau. Und so gibt es ganz viele verschiedene Bereiche, wo diese Finanz- und Wirtschaftspolitik, die wir haben und die von vielen Menschen halt entkoppelt ist, weil sie sehr komplex aufgezogen wird und das ist so eine eigene Sprache und das ist so weit weg irgendwie Raumschiff, ist eigentlich total relevant, weil sie ja über das Wohlbefinden der Menschen entscheidet. Gibt's Jobs, gibt's keine Jobs, kann man sich was kaufen, muss man sich Sorgen machen, wenn der Enkel dann irgendwie Geburtstag hat und man kann sich das Geschenk leisten, ja oder nein. Bis hin zu Fragen, was passiert mit der nächsten Generation, wenn wir die Wirtschaft nicht vernünftig umkrempeln auf Klimaschutz. Und das ist halt total relevant und ja, das hat mich politisiert. Ja. Und auch ein Ungerechtigkeitsempfinden damit verbunden, dass Also zu wissen, jemand leidet und man denkt, okay, das ist eben notwendig, weil es geht nicht anders und die Wirtschaft ist halt irgendwie so schlecht und so, ist das eine. Aber zu verstehen, es ginge anders und das ist hier offensichtlich falsche Politik, das hat auf jeden Fall dann in mir dieses Ungerechtigkeitsgefühl getriggert und das hat mich auch politisiert. Ja.
Und hast du dich dann direkt schon für die Linke entschieden?
Mhm. Tatsächlich nicht. Also erstmal habe ich mich auch nur, also politisch aktiv geworden bin ich auch dann auch nicht. Das kam auch erst viel später.
Okay.
Ja. Habe erstmal die VWL-Nummer gemacht und mich da eingelesen. Genau, aber nach und nach, ich erwähne das auch immer in meinem Buch, also der erste Teil ist quasi eigentlich so deskriptiv beschreibend und der zweite ist dann, okay, wenn wir verstanden haben, wie denn das Geldsystem und so weiter funktioniert, was können wir daraus denn politisch schlussfolgern? Und da sage ich auch quasi, was da meine politischen Werte sind, dass ich natürlich irgendwie eine gerechtere, solidarische Gesellschaft, keine Armut, keine Kinderarmut und so weiter will, dass ökologisch nachhaltig ist. Also da nenne ich quasi so ein paar Buzzwords, um dem Leser auch zu zeigen, okay, das sind meine Werte und hier, das ist so die ökonomische Analyse, wenn ich beides zusammenführe, dann komme ich zu diesen Schlussfolgerungen. Das wird selten gemacht, leider. Ich finde es eigentlich notwendig, dass das häufiger gemacht wird. Also wenn hier unsere Wirtschaftsweisen, Lars Feld und Co. ökonomische Empfehlungen geben, sind die natürlich auch geprägt von dem Menschen- und Gesellschaftsbild, das sie haben. Das ist natürlich immer so, dass keiner von frei. Und ich glaube, Ökonomen täte es manchmal gut, das ein bisschen klarer zu sagen. Das ist meine Analyse, das sind meine Werte. Wenn ich beides zusammenführe, komme ich zu der Schlussfolgerung. Und dann können Leute entscheiden, ist die Analyse gut, ja oder nein? Kann ich mit den Werten übereinstimmen, ja oder nein? Und stimme ich dann mit den Schlussfolgerungen überein, ja oder nein? Aber diese Transparenz haben wir leider nicht so wirklich.
Ab wann ist man eigentlich Ökonom? Kann das jeder behaupten, der sich mit Wirtschaft beschäftigt?
Du, keine Ahnung, aber bestimmt, ja. Genau, ist ja, glaube ich, nicht so festgelegt. Ich finde es eigentlich auch gut, dass es nicht festgelegt ist, weil, also ob ich jetzt, um ehrlich zu sein, ob ich diesen Masterstudium da in Maastricht gemacht hätte oder nicht, also innerlich hat mir das kaum was gebracht, weil in der VWL ist es so, man hat ein Dogma und das wird gelehrt bis zum geht nicht mehr. Das ist total dominant und so alternative Denkschulen, wie jetzt zum Beispiel die MMT, es kommt da gar nicht vor. Und deswegen sozusagen, wenn ich jetzt nur die klassische Mainstream VWL gemacht hätte, dann hätte ich mich wahrscheinlich formal noch größer irgendwie Ökonom schimpfen können, aber inhaltlich wäre ich wahrscheinlich deutlich schwächer aufgestellt als mit meinem ganzen Selbststudium, was ich gemacht habe. Ja, deswegen ist es so ein bisschen, genau, das mit den Titeln und den formalen Bezeichnungen ist so ein Ding, ja.
Ja, ich meine, das kenne ich als Journalistin.
Also, klar.
Ich nenne mich erst so, seit ich einen Presseausweis habe, aber theoretisch darf das jeder,
ja,
der irgendwas macht. Das ist kein geschützter Begriff, also ich war nur neugierig.
Ja, spannend.
Okay. Ja, und jetzt arbeitest du für Fabio De Masi.
Jetzt arbeite ich für Fabio De Masi, genau.
Und genau, bist du auch Mitglied bei der Linken?
Ja.
Oder? Okay,
ja.
Und das seit wann?
Irgendwann, ich glaube, eingetreten bin ich Anfang 2020. Also ist gar nicht so lange her, genau.
Nee, ist gar nicht so lange her. Und
recht
dann
frisch.
Irgendwann.
Recht frisch, genau.
Ja. Und dann irgendwann bist du hier hergestolpert.
Es war tatsächlich eine ausgeschriebene Stelle. Also es ist, das habe ich tatsächlich auch in einem Q&A bei mir bei YouTube, werde ich das oft gefragt, wie wird man denn eigentlich wissenschaftlicher Mitarbeiter? Und ich kann jetzt nur für mich sprechen, weil ich mich nicht auf 7 verschiedene Stellen beworben habe. Ich habe einfach Fabio wahrgenommen vorher schon als sozusagen ja, linken Ökonom. Davon haben wir nicht so viele, dann geht es relativ schnell. Und konnte mich auch mit seinen politischen Statements und Positionen sehr gut identifizieren. Und ja, also wissenschaftlicher Mitarbeiter, genau, wie wird man das? Zum einen gibt es da Ausschreibungen, das hängt aber auch von dem Politikertyp ab. Fabio hat gern Leute mit frischem Wind von außen, die vielleicht auch aus der von der Hochschule kommen und deswegen auch einen akademischen Hintergrund haben, was, glaube ich, bei Finanzpolitik Sinn macht. Andere wollen eher Parteisoldaten, in Anführungszeichen, aus der eigenen Partei. Und da geht es dann über Netzwerke und über interne Ausschreibungen. Und so kann man auch wissenschaftlicher Mitarbeiter werden. Mein Glück war es, dass das in dem Fall nicht so war und ich mich auf eine Stelle bei Fabio De Masi bewerben konnte, ja.
Und das hat dann alles im ersten Anlauf geklappt?
Das hat glücklicherweise alles geklappt, ja.
Cool, ja.
Habe ich mich wohl, ja, am wenigsten dumm angestellt von allen. Ja.
Glückwunsch dazu. jetzt scheidet ja aber Fabio leider aus dem Bundestag aus, beziehungsweise hat er sich ja dafür entschieden. Nächste Frage, gibt es jetzt noch andere gute linke Ökonomen im Bundestag? Und wie geht es für dich persönlich weiter nach Ende der Legislatur?
Also ich würde erstmal sagen, dass wir zu wenig Leute haben, die sich wirklich auch im Kern und intensiv und leidenschaftlich damit auseinandersetzen. Wir haben natürlich Abgeordnete gehabt, die das auch gemacht haben und auch in dem Ausschuss waren und da auch vernünftige Sacharbeit gemacht haben, alles gut. Aber insgesamt auch sozusagen geht jetzt gar nicht mal nur um die Abgeordneten, die dann jetzt hier im Bundestag das dann machen, sondern in der Partei selber ist einfach da eine große Lücke an Leuten, die das machen und auch an jungen Leuten, die nachkommen. Also wir haben da ein paar der älteren Generation, die das auch gut machen. Aber das ist natürlich dann auch ein anderer Ansatz. Die machen dann keinen YouTube-Kanal, um da irgendwie Reichweite zu gewinnen, natürlich, weil es nicht deren nicht so, dass deren Generation ist. Ja, und zu mir, wie mache ich weiter? Ich kann da noch nicht ganz genau drüber reden, aber die Wahrscheinlichkeit, dass ich auch im nächsten Jahr in diesem Haus sein werde als wissenschaftlicher Mitarbeiter für Finanzpolitik, ist recht groß.
Okay, das wäre ja ganz gut. Ich glaube, wir können ein paar kompetente Mitarbeiter im Hintergrund auf jeden Fall gebrauchen hier im Haus.
Ja. Es wird ja noch spannend auch zu sehen, wie dann nachher, wie sich die Dynamik auch verändert, wenn Regierungsbank und Oppositionsbank da ist, Wechsel gibt. Das habe ich ja auch, kenne ja auch nur so, wie es jetzt ist. Ja, mal schauen, wird sicherlich spannend.
Würdest du dir denn dann Rot-Rot-Grün wünschen?
Ich würde mir Rot-Rot-Grün wünschen, ja.
Okay, gut. Jetzt kennst du dich ja gut mit Finanzen und so Zeugs aus. Kannst du einmal den Begriff Blockchain definieren? Was genau kann ich mir darunter vorstellen? Weil ich war hin und wieder ja doch mal ein bisschen zuhören im Wirecard-Untersuchungsausschuss. Und dann wurde sich immer über eine Situation bei Wirecard lustig gemacht, wo die Mitarbeiter irgendwelchen Leuten von Grund auf erklären mussten, was bloße Blockchain-Geschichten wären. Ich saß dann da, hab brav zugehört und weiß es aber bis heute nicht. Und ich dachte, jetzt frage ich einfach dich, was bedeutet Blockchain? Was hat es damit auf sich?
Ja, das ist eigentlich sogar ein Thema, was gar nicht aus dem Finanzpolitischen kommt oder so, oder Ökonomen sich irgendwie drauf schaffen, sondern es ist eigentlich eine technologische Innovation. Also Programmierer, die das sozusagen erfunden haben. Man kann sich das, also Bitcoin ist ja wahrscheinlich so das bekannteste Beispiel jetzt im ökonomischen Bereich, wo diese Technologie genutzt wird. Da ist sie nicht mal am besten aufgehoben, also da sehe ich einige Probleme. Aber man kann sich das einfach vorstellen, vielleicht so vereinfacht wie eine, wie so eine Kette, also das ist dieses Chain. Und es gibt verschiedene Informationen, die dann immer aneinandergereiht werden und diese Informationen gehen niemals verloren. Also man kann quasi, jede neue Information dockt quasi irgendwo an. Und ich sag mal, wenn man jetzt einen Hirsch aus Rumänien einfliegen lässt und den hier verarbeitet beim Metzger kauft, könnte man quasi zurückverfolgen, wer hat den produziert, wo wurde der geschossen, wer hat, also quasi einfach diese Rückverfolgbarkeit der Informationen damit sicherzustellen. Das ist, unterscheidet sich von anderen Sachen, weil quasi die Information an dem Produkt selber dann gebunden ist und nicht irgendwo in einem Verzeichnis zentral, da ist der Hirsch geboren, da wurde er quasi geschossen, der hat ihn verarbeitet und der hat ihn dann transportiert. Oder dann hat er Bitcoin, sozusagen gehörte erst der Person, dann der, dann wurde die dahin gewechselt. Sonst ist es quasi am Produkt selber. Mhm. Und das hat Vorteile, wenn man zum Beispiel Prozesse automatisieren will, sage ich mal, man fährt mit dem Auto ins Parkhaus und das Auto soll irgendwie gleich bezahlen, dann gibt's sozusagen ja, also dass man nicht eine zentrale Stelle hat, wo dann irgendwo was vermerkt wird, sondern dezentral festgehalten wird, okay, das Auto, da ist dann sozusagen, wird die Information auf dem Auto gespeichert, dann ist klar, das Auto ist in dieses Parkhaus gefallen. Also ist sehr ist immer noch sehr abstrakt, aber genau. Ja, vielleicht mussten wir mal einen Programmierer oder so rausholen, aber also Blockchain zu erklären ist, glaube ich, auch was, wo, also es ist, glaube ich, so ein Klassiker, wenn man auch Leute irgendwie mal ärgern will, dann kriegt man die damit ganz gut, ja. Genau.
Ja, Nee, ein bisschen mehr habe ich jetzt verstanden. Muss ich einfach nochmal an anderer Stelle nachfragen. Also ist jetzt nicht dein Fehler.
Ja, quäl damit da mal die, die Programmierer.
Okay. Kennst du welche empfehlen?
Ja, oder so Bitcoiner, die schreiben sich das natürlich auch immer auf die Fahne. Das ist häufig aber auch eine sehr große Überschneidung. Also die haben die Bitcoiner haben häufig auch, also die, die auch für Befürworter sind und da auch große Öffentlichkeitsarbeit machen, eine technologische Affinität. Meistens so groß, dass sie das große Ganze ein bisschen aus den Augen verlieren, aber das ist ein anderes Thema.
Ja gut, wie stehst du zum Thema Bitcoin? Ist das eine gute Sache? Ist das die Währung der Zukunft?
Nee, ist Quatsch. Also man, die, unsere Gesellschaft braucht keinen Bitcoin. Das ist ein Spekulationsobjekt für viele und es ist, also auch wenn man das Geldsystem verstanden hat, Stichwort Mythos Geldknappheit nochmal, ist unser Geldsystem sehr gut, was wir haben und auch sehr, es funktioniert auch sehr gut. Wir nutzen es nur nicht richtig. Und ein Bitcoin, um nur ein Problem mal darzustellen, will ja quasi damit brechen, also den Euro, den wir haben, der ist nicht limitiert. Es können unendlich viele davon erzeugt werden und man kann den Euro nicht gegen Gold oder sonst was eintauschen. Das ist sogenannte Fiat-Währung, nennen die das dann. Und der Bitcoin ist halt in der Menge per se schon begrenzt. Und man glaubt halt, Geld ist nicht knapp, aber man müsste Geld halt knapp machen, weil dann nur dann hat es Wert. Mhm. Wenn wir uns immer vorstellen, Geld wäre aber tatsächlich knapp und es gäbe nur quasi die und die Menge an Bitcoins und jetzt hätten wir diese Flutkatastrophe und müssen den Menschen 30 Milliarden rüberschieben. Ja, dann kann man das sozusagen nicht aus dem Nichts erzeugen und dahin geben, sondern da muss man erst irgendwem 30 Milliarden an Bitcoin-Wert dann wegnehmen, um die dann dahin. Und die Bitcoiner, das ist ganz lustig, sagen immer, ja, und deswegen würde Bitcoin ja Kriege verhindern, weil die Kriege nicht finanzierbar wären. Was natürlich politisch auch sehr unterkomplex ist dann. Aber das gleiche Argument, wenn man Kriege nicht finanzieren kann, kann man eben auch Schulen nicht finanzieren und Katastrophenschutz und so weiter. Und das ist eben der große Vorteil, den wir mit unserem Geldsystem heute haben, dass wir die realen Ressourcen, die knapp sind, so und so viele Arbeitskräfte, Technologie, Materialien, Land und so weiter, dass wir die alle nutzen können und das Mittel dazu ist eben unser Geld dafür einzusetzen. Wenn wir Geld wofür ausgeben, versuchen wir damit irgendwie Ressourcen zu mobilisieren. Wenn der Staat zum Beispiel jetzt jemanden anstellt, um Lehrer zu sein, der vorher arbeitslos war, dann macht wäre der sonst arbeitslos geblieben, ist jetzt Lehrer, macht was für die Gesellschaft, uns allen geht's besser. Wenn das Geld aber nicht da ist, um die Lehrer anzustellen, dann ist das irgendwie ein bescheuerter Kompromiss, weil Geldsystem ist was wir menschlich erfinden, nichts, was naturgemäß vorgegeben ist. Und wir werden ja bescheuert, wenn wir uns selber ein System verpassen, mit dem wir dann sozusagen Leute arbeitslos lassen müssen und die, obwohl es Sachen zu tun gibt, dann nichts machen können. Das wäre eben schräg.
Das ist absolut richtig, ja. Ergibt jetzt wenig Sinn.
Und Arbeitslosigkeit per se, das kommt bei den Ökonomen auch immer zu kurz, ist eine Verschwendung von Ressourcen. Also sind Leute, die suchen einen Job und wollen was machen, aber können nichts machen und bleiben halt arbeitslos, weil der Staat sozusagen sich gerade zurückhält und die Privatwirtschaft, die stellt Leute nur ein, wenn es profitabel ist. Wenn aber die Wirtschaft nicht gut läuft, dann braucht man auch nicht mehr Leute, um irgendwie mehr Haare zu schneiden, mehr Brötchen zu backen. Und dann bleiben die Leute arbeitslos. Die könnten aber allerlei gute Sachen machen für uns. Und deswegen finde ich auch, sollte unabhängig von links, konservativ, liberal, was auch immer, sollte es Konsens sein, dass wir zumindest all die Leute, die Arbeit suchen, denen auch einen Job geben. Weil also wenn jemand arbeitslos ist, ganz vereinfacht gesagt, aber, weiß nicht, einen Tag lang einen Spielplatz oder so wieder in Ordnung bringt, mit einfachen handwerklichen Sachen, ist es als Gesellschaft für uns ja schon besser, als wenn er es nicht gemacht hätte. Also auch diese Hürde, wie produktiv und effizient müssen diese Leute sein, ist eigentlich total gering, weil nichts zu machen ist halt null Produktivität, null Effizienz. Genau, deswegen, ja.
Aber was ist mit den Leuten, die keine Lust haben zu arbeiten? Soll es ja auch geben. Wenn man jetzt bei RTL 2 einschaltet, sieht man das an häufiger Stelle.
Die finden die Leute, ja. Gibt's natürlich, klar. Und ist die Frage natürlich. Also meine Meinung ist schon, dass man sie absichern muss. Und man muss natürlich auch mal genau schauen, was dahinter ist. Wenn jemand 3 Jahre zum Arbeitsamt gerammt ist und da sozusagen immer nur Kackjobs bekommen hat und so Pseudo-Fortbildungen, irgendwie einen Kurs machen, wie er eine E-Mail schreibt, aber das kann er eigentlich schon, oder in so Leersupermärkte, die eigentlich keine Supermärkte sind, sondern nur so Imitate, wo er dann lernen muss, irgendwelche Regale einzuräumen, also vorbereitet wird auf irgendwelche Jobs, aber die nie bekommt, dann irgendwann resigniert und sagt, Leute, auf den Scheiß habe ich keinen Bock mehr. Und dann noch erlebt, irgendwie, dann kriegt er Hartz IV gekürzt und so weiter und so fort. Da bildet man natürlich so eine Antipathie gegen dieses Arbeitslosen oder gegen den Sozialstaat da in dem Fall und auch gegen die Politik. Und das haben wir, glaube ich, an vielen Stellen. Denn, also, auch wenn man sich das anguckt, auf jede, selbst in der Hochphase der Konjunktur, kam immer noch auf jede gemeldete offene Arbeitsstelle, also ein Arbeitsplatz, der zur Verfügung stand, 3 bis 4 Arbeitssuchende. Also es gibt immer viel mehr Arbeitslose, als es Jobs zur Verfügung gibt. Mhm. Und ja, gut, dann ist klar, dass die Leute keinen Job finden. Das ist ein bisschen wie Reisen nach Jerusalem, wo es immer einen Stuhl zu wenig gibt. Irgendjemand bleibt halt immer über. Und wenn es immer dieselben Menschen sind, die überbleiben, dann schließen die irgendwann mit dem System ab. Und deswegen finde ich es da schwierig zu sagen, okay, pauschal, jemand, der nicht arbeiten will, in Anführungszeichen. Ja. Und also so viele Menschen sind es, glaube ich, auch nicht. Mhm. Die einen vernünftig bezahlten Job, der zu ihren Qualifikationen passt, der vernünftige Bedingungen hat, nicht annehmen würden, wenn sie dadurch ihr Leben auch besser bestreiten können. Die meisten Menschen wollen arbeiten. Und nicht arbeiten zu wollen, ist ja bei uns auch, also RTL 2 ist ja das beste Beispiel, ja, wird ja auch sozusagen diskriminiert. Mhm. Also man kriegt ja ein Label drauf und dann wird dann sozial verachtet und so.
Ja.
Und ich glaube, also über die paar Menschen, die das dann vielleicht, die mit dem System abgeschlossen haben, brauchen wir uns gar nicht so einen Kopf machen.
Okay.
Ja.
Ja, gut. Alrighty. Dann, was sind denn grundsätzlich so die Aufgaben von dir hier im Bundestag als wissenschaftlicher Mitarbeiter? Weil ich glaube, für einige HörerInnen wäre das auch ganz interessant, so ein kleiner Blick hinter die Kulissen.
Ja, na klar. Also erstmal muss man, glaube ich, verstehen, dass hinter so einem Abgeordneten mein ganzes Team steckt. Je nachdem, was der Abgeordnete so macht, zum einen inhaltlich, zum anderen aber auch, wie er so sein Mandat quasi interpretiert, sind das verschiedene Aufgaben. Fabio ist jemand, der sehr viel Öffentlichkeitsarbeit macht, der ganz viele Fragen stellt an die Regierung, um sie da zu kontrollieren und damit natürlich auch seine Öffentlichkeitsarbeit macht, der fachlich sehr tief drin ist in Sachen und auch den Fachaustausch sucht. Und deswegen ist, das prägt auch sozusagen meine Arbeit hier. Zum einen das inhaltliche, fachliche, Briefings zu erstellen, selber Sachen zu recherchieren, an Themen dran zu bleiben, mich mit Journalisten dazu auszutauschen, daraus dann zum Beispiel Einzelfragen zu generieren oder kleine Anfragen, also die Regierung zu fragen. Und auf der anderen Seite diese Sachen dann auch nachher pressetechnisch natürlich in die Öffentlichkeit zu bringen. Also auch da den Austausch dann mit Journalisten, genau, dann über unsere kleinen Anfragen berichtet wird oder unsere Einzelfragen. Das ist eigentlich so, also das der Großteil. Und da kommen natürlich so ein paar Orga-Sachen immer mit dazu oder auch die Parlamentsarbeit. Wenn der Ausschuss, zum Beispiel hier ist der Finanzausschuss, dann ist Fabi auch da. Wir haben noch Referenten in der Fraktion, die das auch vorbereiten. Aber auch da, wenn dann manchmal da was liegen bleibt, geht es auch zum Beispiel darum, Fabi nur einen Sprechzettel zu erstellen. Gibt es jetzt einen Antrag zu irgendeinem Thema? Die CDU und SPD schlägt da irgendwas vor, will irgendein Gesetz machen. Wie ist denn unsere Position dazu? Und das dann zum Beispiel vorzubereiten. Also eine Mischung aus Öffentlichkeitsarbeit und ja quasi inhaltlich rechte Hand sein.
Okay. Gibt es eigentlich häufig inhaltliche Konflikte mit der GroKo?
Bei uns? Ja, das natürlich schon. Auf jeden Fall, na klar.
Okay, ja gut, habe ich mir schon gedacht.
Liegt auch, glaube ich, in der Natur der Sache, Regierung und Opposition.
Opposition, genau.
Und es ist, glaube ich, auch gut, dass die Regierung sowohl von links als auch dann von den Freien Demokraten, als auch von den Grünen im Moment ja noch Gegenwind bekommt, den von der AfD, den Gegenwind, den kann man sich eher schenken, den brauche ich nicht im Parlament, aber es ist, glaube ich, gut und ist auch gut, unabhängig von meiner eigenen Überzeugung, dass es verschiedene Parteien gibt, die verschiedene Ideale haben und auch verschiedene Klientel bedienen. Also es ist gut, dass es zum Beispiel in der Corona-Krise, finde ich, das hat man sehr gemerkt, waren mir auch einige Positionen von der FDP, wenn es dann um Grundrechtseinschränkungen geht und so. Es ist gut, wenn man so eine Partei hat, die aus dieser Tradition kommt und da sozusagen auch immer wieder darauf hinweist und sagt, Leute, das geht so nicht, das ist zu viel und Freiheiten achten und genau abwägen. Deswegen ist es genau an sich ganz gut, auch wenn ich natürlich vor allem bei den ökonomischen Themen dann häufig auch mit der FDP zum Beispiel nicht übereinstimme, also fundamental nicht übereinstimme, ja. Also
hab ich mir gedacht.
Genau, aber ich finde, das gehört natürlich zur Demokratie dazu und deswegen, ja, ist das auch ein Wert an sich.
Okay. Diskutierst du denn häufig auch mit Leuten, zum Beispiel aus der FDP, über ökonomische Themen? Oder kommt das eher selten vor?
Also ich habe das, habe natürlich häufig auch einen Diskursraum, wenn es sozusagen bei Twitter, YouTube und so weiter ist, dann zu meinen Themen und blast da ja auch viele Positionen raus und bin ja auch recht meinungsstark und zum Teil dann auch kontrovers, auch in die Linke zum Teil kontrovers, also nicht nur gegenüber der FDP. Aber jetzt so hier ein Austausch auf, sag ich mal, Mitarbeiterebene gibt's hin und wieder, aber dann ist es eher so Richtung Grün oder SPD und tatsächlich weniger, also weil natürlich ökonomisch steht die FDP schon auf dem anderen Seite des Spektrums, sind die schon in sehr vielen Positionen sehr weit entfernt. Und da gibt es jetzt nicht so einen engen Austausch.
Okay, aber man würde in der Theorie trotzdem miteinander reden.
Ja, ja, total. Also ich diskutiere sowieso gerne und ich finde es auch ein Wert an sich, mit Leuten zu diskutieren, auch mit anderer politischer Couleur. Hab zum Beispiel in meinem Freundeskreis auch, ist jetzt kein per se linker Freundeskreis. Also da gibt es auch überzeugte FDPler zum Beispiel und da macht es auch Spaß zu diskutieren, klar.
Ja, ich glaube, es wäre auch langweilig, wenn man nur
total,
Freunde
ja.
aus so einer Bubble hätte.
Ja, ja, ja. Es ist auch, glaube ich, eine Gefahr, die wir in den sozialen Medien haben, wenn man sich nur in seiner eigenen sozialen Bubble dann immer Applaus holt, für die Leute Sachen sagt, wo man weiß, die Leute finden das eh schon richtig. Und diese Blaseneffekte führen, glaube ich, dazu, dass man, ja, dass es irgendwie der Horizont so sehr verengt wird und es ganz gut ist, wenn man eben da auch breiter aufgestellt ist und sich auch mal ein FDP-Argument reinzieht, na klar, als Linker.
Ja, also zum Beispiel gibt ja auch noch Union und solche Leute.
Ja, 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 ja. Aber bei der Union ist tatsächlich so, also deswegen ich diskutiere lieber mit FDPlern als mit Leuten von der Union, weil die haben Überzeugungen, die FDP, liberales Weltbild, das kann ich nachvollziehen, wo das herkommt. Bei der Union ist meistens so, finde ich, sehr viel Karrieristen und einfach nur das konservieren, was man gerade hat und Status Quo-Erhaltung, ohne aber sozusagen Ideal zu haben, wo man hin will. Ja. Und das macht mir die FDP deutlich sympathischer als die Union. Aber das mag auch Geschmäckle sein.
Ja, eben, naja, das ist halt so konservativ, ne?
Ja.
Konservieren am Ende.
Ja, ja.
Ja. Okay, und du hast gesagt, es gibt Fraktionsreferenten. Im Wirecard-Untersuchungsausschuss habe ich da auch immer einen Referenten gesehen. Dich, glaube ich, gar nicht, oder?
Genau, das ist an mir vorbeigelaufen. Also am Anfang haben wir hier auch als Vimis von Fabio da viel zu gemacht. Da lief das über unseren Tisch. Aber als dann der U-Ausschuss anfing, haben wir einen eigenen Referenten bekommen, weil es auch einfach zu viel ist. Fabio ist finanzpolitischer Sprecher. Er muss quasi die ganzen Sachen, die dann auch noch kamen, parallel machen zu dem Untersuchungsausschuss. Wir hatten ja auch Corona und da kam eh viel durchs Parlament mit irgendwelchen Konjunkturpaketen zum Beispiel und so. Das war hier viel, viel Arbeit und Unternehmenshilfen. Und da ist einfach gut, dass wir einen extra Referenten dafür bekommen haben, der natürlich auch dann viel Akten wälzen muss etc. Und das ist was jetzt hier in dem normalen Alltag gar nicht gegangen wäre.
Genau, aber das heißt, der hat dann quasi euer Büro entlastet und Fabio auf den Ausschuss vorbereitet.
Genau, ja.
Okay.
Arbeitsteilung.
Ja. Und was waren dann die weiteren Themen, die euch so beschäftigt haben währenddessen? Weil ich habe, wie gesagt, ich habe da quasi nur Wirecard mitbekommen, aber im Finanzausschuss stand wahrscheinlich noch eine Menge an. Du hast ja jetzt schon einiges genannt.
Total, ja. Also wir hatten auch einige Anträge, die wir selber nochmal eingebracht haben. Schuldenbremse abschaffen, Vermögensabgabe. Dann gab es natürlich auch viel, das kam dann, lag dann wieder eher bei uns. Was sind denn eigentlich die politischen Schlussfolgerungen aus Wirecard? Wie muss ich zum Beispiel die Finanzaufsicht neu aufstellen? Mhm. Welche Regeln will man da? Sowas viel zugemacht. Und, ah ja, das hatte ich eben noch vergessen tatsächlich, der Job hat auch einen gewissen Teil Investigativarbeit. Mhm. Ich war zum Beispiel sehr viel und sehr intensiv an den Maskendeals dran.
Aha.
Genau, auch sehr früh tatsächlich schon, im März letzten Jahres. Juni letzten Jahres, genau, im März fing das an. Mhm. Und genau, das ist auch spannend, weil dann telefoniert man mit Unternehmern, die irgendwie betroffen sind, weil Jens Spahn sie nicht bezahlt oder hinterfragt, warum kriegt Emix da so einen goldenen Handschlag und wenn dann irgendwelche Schrottmasken auftauchen, woher kamen die denn? Und da ist tatsächlich, das hätte ich auch nie gedacht, für die Opposition ist es sehr wichtig, das parlamentarische Fragerecht zu nutzen. Also, dass man das Recht hat, die Regierung Sachen zu fragen und die müssen antworten. Mhm. Und das wurde leider vor allem in dieser Geschichte echt ad absurdum geführt, weil die Regierung echt, also du fragst irgendwie, welche Kontakte gab es zwischen Jens Spahn und dem, weiß nicht, den Stellvertretern von Firma Emix, bitte auflisten. Und dann kommt irgendeine Antwort, natürlich fand ein Austausch zwischen Jens Spahn und der Firma Emix statt. Also es ist offensichtlich keine Antwort im Sinne der Fragestellung. Es wird nicht ausgeführt, warum er es nicht beantwortet. Und häufig wurde dann auch pauschal auf Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse zum Beispiel ausgewichen. Also da kamen keine Antworten bei rum. Und da sieht man auch, wie eine Regierung, auch eine Opposition quasi ihrer Waffen entmächtigen kann. Weil wenn wir dieses Fragerecht nicht haben, dann können wir die Regierung auch nicht vernünftig kontrollieren. Und das habe ich da gemerkt, dass das auch spannendes Feld ist und total der Machthebel auch der Regierung, um Sachen zum Beispiel auch mal über eine Legislatur zu retten.
Ja. Aber was macht man denn dann, wenn man keine aussagekräftige Antwort bekommt? Also diese Fragen stellt man erstmal in Form von kleinen Anfragen oder schriftlichen Einzelfragen, welche Formate gibt es da alles?
Genau, gibt es verschiedene Formate. Es gibt Einzelfragen, das ist dann wirklich nur eine Frage. Die kann man mündlich und schriftlich stellen. Also man stellt sie beide mal schriftlich, aber einmal wird sie mündlich beantwortet, einmal schriftlich. Und dann gibt es das Format kleine Anfrage, da hat man dann, ich weiß gar nicht, wie das vorgegeben ist, aber im Schnitt sage ich mal 30 Fragen, also wirklich ein ganzes Bündel an Fragen. Und da ist dann die Antwortfrist auch nicht eine Woche wie bei Einzelfragen, sondern das geht dann länger, erfahrungsgemäß so einen Monat, bis man die Antwort hat. Und die ist dann auch ausführlicher. Bei den Einzelfragen geht noch so die Einschränkung, ja, nur so und so viele Datenpunkte können da beantwortet werden. Also wenn ihr eine Liste machen, kann die nur irgendwie 27 Punkte lang sein. Und das ist eben einfach ausführlicher. Und dann gibt's noch große Anfrage, das dauert noch länger und das wird eigentlich auch fast nie benutzt. Aber kleine Anfragen und Einzelfragen waren auf jeden Fall so die größten Hebel. Ja, und wenn nicht geantwortet wird, dann muss man sich natürlich beschweren und dann gucken, ob dann geantwortet wird. Aber meistens ist es ja auch so, wir kriegen was mit, also ein Journalist deckt irgendwas auf, dann gibt's einen Austausch mit uns mit dem dazu oder vielleicht einen Artikel, dann legen wir los, okay, wie kann man das irgendwie, was sind so quasi die Punkte, die daraus folgen und die Fragen, die daraus folgen, zum Beispiel, okay, Emix hat irgendwie einen goldenen Handschlag bekommen, wer hatte Kontakt zu Frau Andrea Tandler, die das eben vermittelt hat und die eben eine CSU-Lobbyistin ist, also da gibt's diese engen Drähte und dann kommen diese Fragen auf und die stellen wir dann und spielt natürlich auch so ein bisschen gegen die Zeit, weil wenn das Thema in der Öffentlichkeit ist, dann arbeiten auch andere daran. Und wenn das in der Öffentlichkeit ist, hat es gerade auch Relevanz. Und wenn jetzt aber die Antwort nicht nach einer Woche kommt, sondern rausgezögert wird und die Öffentlichkeit erstmal wieder 3 Wochen davon nichts hört, dann hat das Thema auch wieder weniger Konjunktur. Und so schafft es natürlich die Regierung auch dann, sage ich mal, irgendwie die Temperatur ein bisschen runterzufahren, also dass das irgendwie nicht überkocht, der Topf. Ja, und also formal gibt es da dann eben Beschwerdewege, man kann natürlich letztlich auch klagen, weil das parlamentarische Fragerecht eben auch eigentlich einen ganz hohen Rang hat und es da auch Urteile tatsächlich gibt, dass eben vernünftig geantwortet werden muss, aber die Realität ist eine andere und wenn man jetzt klagt, dann dauert es Jahre und also Jens Spahn und die Maskendeals sind dann gar kein Thema mehr, bis man eben dann diese Antwort hat und das ist so ein bisschen schade. Aber was noch interessant ist, es gibt ein Parlamentssekretariat, das vom Bundestag ist, das kontrolliert, ob unsere Fragen denn vernünftig sind. Also, dass man zum Beispiel keine wilden Vermutungen und Unterstellungen eben in die Fragen reinschreibt. Da werden wir kontrolliert, wir reichen die ein, da gibt's immer noch mal quasi Feedback von denen ist okay, ist nicht okay, bitte das ändern, Quelle hinzu. Und dann geht's raus an die Regierung. Und von da gibt's das aber nicht zurück. Also die Regierung kann antworten, wie sie will, auch wenn es, wie eben in dem Beispiel erwähnt, offensichtlich nicht im Sinne der Fragestellung ist. Dann haben wir das Problem erstmal. Und da, finde ich, gibt's schon eine Machtasymmetrie. Und da wäre vielleicht so eine Institution ganz cool, wenn wir kontrolliert werden hier, dass eben da die Antworten auch kontrolliert werden. Nicht politisch natürlich, weiß Gott, sondern das passiert ja auch nicht, sondern dass es eine substanzielle Antwort im Sinne der Fragestellung ist. Ja, spannend.
Und wenn das eine Bullshit-Antwort ist, du hast gesagt, man beschwert sich, dann bei wem beschwert man sich?
Es kommt drauf an, kleine Anfragen werden zum Beispiel nur von der Fraktion selber gestellt. Einzelfragen können die Abgeordneten selber machen. Aber ja, eigentlich geht es dann direkt an an die beantwortende Person zurück ins Ministerium. Ja. Ach so. Also dann irgendwie ein Staatssekretär von Jens Spahn, der das dann beantwortet hat. Und dann geht's direkt dahin zurück.
Okay. Wie bist du jetzt auf die Maskendeals gestoßen? Also du hast gesagt, du warst ein bisschen investigativ dran.
Ja.
Ist dir das aufgefallen oder wie kam das? Hattest du einen heißen Dip?
Nee, tatsächlich wird man häufig auch von Journalisten auf sowas gestoßen, die dann irgendwie eine Anfangsvermutung oder so haben. Und hier war eben das, der Einstieg in die Thematik war, dass EY, die sitzen hier ein paar hundert Meter weiter, also um das zu erklären, wir brauchen ganz dringend Masken in der Pandemie und hatten zu wenig. Und dann hat Jens Spahn auf verschiedenen Wegen Masken geschafft. Und ein so ein Weg war, eine Ausschreibung zu machen, das sogenannte Open-House-Verfahren. Das ist eine Ausschreibung, wo er sagt, jeder Lieferant, der hier ein Angebot macht zu einem festen Preis, das waren 4,50 Euro pro FFP2-Maske, und bis Ende April, weil die Deadline liefern kann, der kriegt einen Vertrag, kriegt einen Handschlag. Es ist also nach oben offen. Jeder, der da sozusagen diesen Bedingungen zustimmt, darf liefern. Und die 4,50 waren eben ein Mondpreis, auch zu den damaligen Konditionen. Und deswegen ist das BMG, das Bundesgesundheitsministerium, geflutet worden mit Masken.
Ja.
Die konnten sich quasi nicht retten und hatten gar nicht genug Personal, um das alles abzuwickeln. Und dann haben sie EY reingeholt, man kennt sich, für teuer Geld. Ich glaube, der erste Auftrag war 9 oder 10 Millionen mit Aussicht auf Verlängerung nachher um weitere 6 Monate. So ist es dann auch gekommen. Und dann hat quasi EY einen Einjahresauftrag bekommen für. Die haben dann nachher noch einen anderen Auftrag. Und insgesamt haben die in der Pandemie für 40 Millionen Euro, also Beratungsleistungen, erbracht. Und das ist extrem viel, also überverhältnismäßig. Die schießen da heraus. Naja, und die erste Amtshandlung von EY war auf jeden Fall, dieses Ausschreibungsverfahren gleich mal zu beenden.
Ach so,
weil man halt geflutet wurde, man hatte genug Masken. Und dann daraus kamen ganz viele Probleme. Warum war der Preis so teuer? Warum hat man EY ohne Ausschreibung reingeholt? Das war ja absehbar, wenn man so eine Ausschreibung macht, ohne Deckel nach oben. Und wenn der Preis so hoch ist, dass jeder Lieferant aus China irgendwie sagt, ja, okay, den Deal mache ich.
Ja.
Da trage ich euch die noch zu Fuß rüber, wenn ihr wollt.
Ja.
Genau. Und dann hat Jens Spahn zum Beispiel immer gesagt, ja, aber nee, Ausschreibungsverfahren, das dauert immer so 6 Monate und so. Und sich damit rausgerettet. Aber die Realität ist, die Europäische Kommission hat vorher noch groß angekündigt, weil jetzt Pandemie ist, sind solche Ausschreibungsverfahren stark verschlankt. Das waren irgendwie 15 Tage oder so, das dann gebraucht hätte.
Ja.
Und das hätte man schon alles machen können, und ohne da diesen goldenen Deal an EY zu auszuhändigen. Und dann ging das immer weiter, dass dann auf einmal klar wurde, obwohl man für 4,50 Euro, was schon absurd teuer war, Masken gekauft hat und mit Masken geflutet wurde, hat man danach noch neue Bestellungen aufgegeben bei Emix und zwei Schweizer Großhändler, die aus China für Billiggeld eingeflogen haben und verkauft haben an Jens Spahn, eben über politische Kontakte, über die CSU-Lobbyistin Andrea Tantler zum Beispiel, für sage und schreibe 5,40 Euro, einmal 5,80 Euro. Und Emix hat auch sogar in Bayern und NRW verkauft für 8 und 9 Euro die FFP2-Maske. Also es ist absurd.
Utopisch hoch,
ja. Ja, und so hat man eben da so eine Gesamtgemengelage, und die echt schräg ist. Und das wurde nachher noch schräger, ich will es dem gar nicht so weit ausführen, aber das Jens Spahn, also irgendjemand muss ja diese ganzen Masken, die geliefert werden, auch irgendwie abwickeln mit LKWs und so weiter. Und da wurde ein Unternehmen ausgewählt, was zufällig im Nachbarwahlkreis von Jens Spahn sitzt. Das hat, genau, rund 1 Milliarde Kohle verdient in der Pandemie damit. Das ist eine Verdopplung des Umsatzes. Die durften auch Masken liefern und eben auch diese Abwicklung machen. Und ich habe jetzt nicht mehr ganz auf die Kette, aber auch im Aufsichtsrat, davon gibt es Leute, die im Wirtschaftsrat sitzen der CDU, da ist jemand, der für die CDU kandidiert. Also es ist wirklich sehr, also es ist, man kann wirklich daran fühlen, dass eben da natürlich, warum haben die den Auftrag bekommen und den auch ohne Ausschreibung? Ja, und diese Bereicherung, die ja da legal ist, aber eben so offensichtlich, dass man sich schon fragt, muss das so sein? Und genau, da gibt es ganz viele, auch bis heute noch offene Fragen, wo denn, also wie sehr diese Bereicherung stattgefunden hat und so dieses Unternehmen, die man irgendwie kennt, dann einen Auftrag zuzuschieben. Ein paar von der CDU sind ja aufgefallen mit so Maskendeals, aber man muss ganz klar sagen, das sind die dumm sind. Also die haben es dann sehr ungeschickt gemacht.
Ja.
Es fallen immer nur die, auf die blöd sind, weil, ja.
Also glaubst du, da sind in Wahrheit noch mehr Leute betroffen?
Ja. Also da ist eigentlich von auszugehen. Und auch eben so Sachen, wo dann ein Unternehmen aus dem Nachbarwahlkreis, das wiederum aber dick spendet an die CDU, das sind dann halt solche Wege, die man nicht so richtig aufdecken kann, wo dann klar ist, okay, also da kann man jetzt, kommt man nicht hinter, weil die es eben klug gemacht haben. Teilweise wurden Unternehmen dann neu gegründet, 2 Wochen vorher, und dann wurde das Geld darüber laufen lassen, all solche Späße.
Ja.
Ja, genau. Also eigentlich auch so Sachen, die man, wenn man im Nachhinein sieht, sich nur fragt, hey, wie kann das keinem auffallen und warum wird das so zugelassen? So ein bisschen so dieses Wirecard, oh, wie kann das sein? Ist doch alles schräg.
Ja,
das haben wir eben auch da bei diesen Maskendeals, auch viel kleinerer Rahmen, aber ja. Aber es hat natürlich, es bewegt die Gesellschaft auch, weil es, man findet es natürlich, wenn die Leute, die eh denken, die Politik macht nicht mehr Politik für sie, dann sehen, in so einer Notsituation, wo die Leute hart eingeschränkt sind, wird sich an sowas bereichert. Und das, ja, sorgt für Politikverdrossenheit. Das finde ich, mir ist es egal, ob Jens Spahn eine Million mehr hat oder weniger. Also es ist wirklich, ist mir lang wie breit. Aber diese Politikverdrossenheit, die dadurch zustande kommt, die, oder ob EY eine Million mehr verdient oder nicht, ist mir auch lang wie breit. Sollen die halt ihre Kohle verdienen. Aber das ist, genau, insgesamt damit so ungerecht zugeht und Leute damit so abgeschreckt werden und ja, Politikverdrossenheit eben gefördert wird. Das finde ich, das ist blöd für eine Demokratie.
Ja, es ist ja am Ende unfair.
Ja, ja.
Das sollte es nicht sein.
Total, ja. Und da ist natürlich wieder gut, da kommen wir zurück auf den Punkt, den wir vorher hatten, auch gut, wenn man aus verschiedenen Oppositionslagern dagegen vorgeht.
Mhm.
Also auch bei den Maskendeals waren zum Beispiel die Grünen auch stark mit dabei, die FDP auch, mit Einzelfragen. Jeder hat dann verschiedene Kontakte zu verschiedenen Journalisten. Und so kriegt man dann eben auch eine Regierung vor sich hergetrieben. Mal mehr, mal weniger, was sehr sinnvoll ist.
Aber
und da sind die Parteien tatsächlich auch häufig sehr solidarisch miteinander. Also da teilt man auch zum Beispiel Informationen und das ist sehr gut.
Genau, ich wollte gerade sagen, dann funktioniert die Opposition so als Einheit.
Einheit wäre wahrscheinlich ein Ticken zu viel, aber auf jeden Fall nicht so stark gegeneinander und destruktiv, wie man es sonst vielleicht irgendwie bei einer Talkshow oder so wahrnimmt, sondern ja, schon mehr als einer. Ich glaube, Wirecard war ja auch ein interessantes Beispiel, dass Florian Tonka, Daniel Bayas und Fabio De Masi, alle ganz verschiedene politische Couleur, dann eben so als Dreierteam da aufgetreten sind.
Die Boygroup.
Die Boygroup, genau, die drei von der Tankstelle und das eben aufgemischt haben, ja. Was ich ja auch sympathisch finde. Also,
ja, total.
Das ist ja auch gut.
Ja, die Jungs haben es auch echt gut gemacht im Untersuchungsausschuss.
Total.
Und ja, abschließende Worte zum PUA würde ich einfach sagen, insgesamt war das eine gewinnbringende Sache. Und ich fand es ganz schön zu sehen, dass das über alle Fraktionen hinweg tatsächlich geklappt hat. Ja, sogar auch mit dem AfD-Vorsitz.
Ja, stimmt.
Genau.
Ganz schräge Voraussetzungen, Bedingungen eigentlich. Aber
genau, ja, weil keiner damit gerechnet hat so.
Ja.
Hat geklappt und ich glaube, da wurde ordentlich Aufklärung betrieben, was auch echt gut ist. Ja.
Also ich glaube, kein anderer Untersuchungsausschuss hatte, glaube ich, so eine gute Bilanz, dass auch dann eben politische Verantwortung übernommen wurde und Köpfe gerollt sind und man eben bei der Finanzaufsicht und bei der APAS und so dann eben auch mal die Chefetage auswechselt.
Ja, du nimmst mir die Worte aus dem Mund. Ich wollte es genau so sagen. Perfekt. Ja, genau. Und du hast gerade gesagt, mit den anderen Oppositionsparteien findet dann manchmal so Informationsaustausch statt, zum Beispiel bei den Maskensachen, jetzt ja bei Wirecard wahrscheinlich auch. Auf welchen Ebenen ist das? Ist das dann die Mitarbeiterebene? Ist das von den Fraktionsmitarbeitern oder sind es auch die MdBs?
Fraktionsmitarbeiter, glaube ich, also aus meiner Erfahrung weniger. Es ist meistens, zum Teil MdBs untereinander, aber auch natürlich auf Mitarbeiterebene. Man hat natürlich so ein bisschen das, also ich kriege jetzt zum Beispiel, wir machen eine kleine Anfrage und dann wird die von einem Journalisten aufgegriffen und läuft in der Presse. Dann ist die aber noch nicht öffentlich, sondern nur quasi die ausgewählten Inhalte.
Ja.
Und nachdem die dann aber quasi pressemäßig verwertet wurde, teilt man die dann natürlich auch mit den Kollegen von anderen Oppositionsparteien, wenn man da eben direkt einen Draht zu hat und weiß, okay, das Büro arbeitet eben dazu, noch bevor die dann vom Bundestag irgendwann veröffentlicht wird. Also die Sachen werden eh vom Bundestag alle veröffentlicht, aber das dauert eben so lange, um da aber Tempo zu gewinnen. Genau, wird es schon geteilt. Also jeder kriegt erstmal quasi die Früchte seiner Arbeit, dass die Presse zu sich bekommt und man selber seinen eigenen Kommentar damit in die Presse gibt, das schon. Das ist dann quasi die Belohnung dafür auch. Und danach, ja, teilt man es aber natürlich, klar.
Und wie entsteht der Draht zu anderen Büros? Also eignet man sich das über die Zeit an? Kommt man automatisch hier im Haus mit Leuten in Kontakt? Also ich, wenn ich jetzt überlege, ich glaube, du bist der erste wissenschaftliche Mitarbeiter, der hier in diesem Podcast zu Gast ist. Ah, ja. Deshalb möchte ich jetzt hier alles wissen. Also, wie läuft das so? Trifft man die anderen auf ein Bier in der Steff oder wie kann man sich das vorstellen?
Ja, ich glaube, das kommt sehr auch über die Themen. Also es gibt organische Überschneidungspunkte. Zum Beispiel, sage ich mal, ich sehe, dass die Grünen mit irgendwas liefen mit einer kleinen Anfrage und dann ruft man da im Büro an und dann kommt man eben ins Gespräch und dann quatscht man eben auch weiter, okay, was kann man noch für Fragen oder was habt ihr da noch am Köcher und habt ihr das schon mal abgefragt oder auch nicht? Dann gibt's aber auch bei mir jetzt nochmal andere Kontakte, weil ich eben nicht so Parteisoldat in Anführungszeichen bin, sondern eben auch aus der, eigentlich aus dem Akademischen komme, kenne ich halt auch so aus dem Bereich andere Leute, die dann Finanzpolitik zum Beispiel bei den Grünen auch machen oder bei der SPD. Und dann haben wir einen anderen Draht zu denen und darüber, dann geht man Mittagessen und quatscht mal, was so eben ansteht. Also es gibt verschiedene Wege, aber das meiste ja so organisch, dass die Arbeit sich irgendwo überschneidet. Ja.
Ja, okay. Jetzt sagtest du, andere Leute kennt man noch, die arbeiten jetzt für andere. Das heißt, die kennst du dann noch aus dem Studium irgendwie oder so?
Aus dem Studium, genau. Oder ja, weil man mal, sage ich mal, tatsächlich ist es auch lustig, dass man dann Leute wie irgendwann bei Twitter zum Beispiel auffallen, wo man dann irgendwie mit in Austausch kommt, dass man sowas, dann ist man auch ja schon vertrauter, man meist den Namen kennt man und dann man ja irgendwie schon mal da Austausch gehabt. Ja, dieses Finanzpolitische ist ja auch eher eine kleinere Blase tatsächlich im Vergleich vielleicht zu anderen politischen Bereichen und wenn dann da jemand ein junger Ökonom ist, dann kennt man sich so als junge Ökonom, das sind wir wieder beim Label Ökonom, aber ja, dann genau, und dann weiß man irgendwie, wer wo studiert hat und dann kennt man jemanden, der jemanden kennt und dann hat man immer irgendwie ein Netzwerk und ja.
Okay, ja, also ganz klassisch Networking am Ende.
Ja, genau.
Auch nicht anders als sonst wo
in der Auch Welt. Nicht anders als sonst wo, ganz genau.
Also wird hier doch nur mit Wasser gekocht.
Hier wird nur mit Wasser gekocht, ja.
Überraschung, ja cool. Alright, mir gehen langsam die Fragen aus, beziehungsweise wüsste ich gar nicht, was ich ja sonst noch alles wissen sollte. Hast du noch was auf dem Herzen?
Also ich was ich noch auf so dem rum. Herzen habe, ja.
Genau.
Ja, wir haben ja jetzt einen Ritt durch ganz viele Themen gehabt.
Das ist richtig, das war eine sehr wilde Mischung.
Von meinem eigenen Studium und Werdegang bis hin zum Geldsystem, zur Politik, zu Blockchain, zu wie funktioniert Parlament und wie arbeitet man da zusammen.
Genau.
Ich kann nur werben dafür, das interessiert vielleicht einige Leute, weil ich jetzt auch dann der erste wissenschaftliche Mitarbeiter hier bin, dass das ein ganz cooler Job ist an sich und man da sehr viel rausholen kann, gerade wenn man irgendwie wie ich studiert hat und so aus dem Akademischen kommt und irgendwie rein ins Politische will, ist das ein Job, was beides recht gut vereint. Und deswegen ist das, wenn Leute sich dafür interessieren und irgendwie so studiert haben und in die Politik wollen, ist das, glaube ich, ein ganz guter erster Schritt, um dahin zu gehen. Ja, und dann gibt's natürlich Leute, die bleiben immer, wollen eine zweite Reihe bleiben, wollen dann immer Fraktionsreferenten und andere kommen irgendwann in die erste Reihe. Also, das gibt's auch, ja.
Kannst du dir das auch vorstellen, in der ersten Reihe?
Ja, kann ich mir schon vorstellen. Aber, also kannst du mir sehr gut vorstellen, aber ich würde es nicht um jeden Preis machen. Also ein Hinterbänkler zu sein und dann in einer Partei, die dann, weiß nicht, zerstritten ist und wo man nichts hinbekommt, dafür würde ich es nicht machen. Mhm. Sondern nur, wenn wirklich Drive dahinter ist und wenn man das Gefühl hat, okay, man kann was bewegen, dann würde ich es auch machen. Ich bin zum Beispiel auch jemand, der also so politisches Geschacher im Hintergrund und ewige Loyalitäten und irgendwie Klinken putzen, das liegt mir so gar, also das, ich mag das nicht. Ich kann es, glaube ich, aber ich mag es nicht. Und deswegen, also nicht um jeden Preis, aber grundsätzlich gerne, wenn sich was bewegen lässt. Ja.
Okay. Ja, ich glaube, sich zu verstellen ist auch blöd. So, langfristig macht das auch wirklich einen selbst, glaube ich, nicht glücklich.
Ja, total, ja.
Okay.
Und ich sehe auch, also das wahre Leben eines Abgeordneten, ich glaube, wenn man das nur von außen kennt, dann glorifiziert man das, glaube ich, auch sehr schnell und verbindet damit irgendwie viele Privilegien und so. Und es ist natürlich ein cooler Job, aber der Job, zumindest so, wie ich ihn jetzt zum Beispiel auch von Fabio kenne, hat halt auch Schattenseiten, weil Fabio ein absolutes Arbeitstier ist, sehr viel arbeitet, sehr viel wegträgt. Da kommt das Privatleben dann auch zu kurz. Und wenn dann am Ende rauskommt, dass man politisch vielleicht noch nicht das bewegt hat, was man sich vorgenommen hat, dann ist es, glaube ich, auch, kann es auch sehr, sehr unzufriedenstellend sein. Und deswegen muss man immer abwägen. Ja.
Ich glaube ja persönlich, dass Fabio jetzt einfach sich auf die Suche nach Jan Marschalek macht und erst wieder zurückkommt, wenn er ihn gefunden hat.
Du, das,
persönlich.
Das glaube ich auch, das glaube ich auch.
Ich glaube, er hat doch so eine persönliche Rechnung gebrochen. Es wirkte zumindest häufig so. Okay, dann hätte ich noch zwei Fragen an dich. Geht es auch um Zahlen im weitesten Sinne. Mhm. Wie alt bist du eigentlich?
25.
25, du hast schon ein Buch geschrieben, bist tierwissenschaftlicher Mitarbeiter, hast zwei Studien hinter dir.
Ja.
Respekt, das ist eine Leistung.
Ja, danke. Aber das ist, also mit 18 aus dem Abitur raus und dann eigentlich alles quasi direkt gemacht, so wie man es macht. Wenngleich ich das jetzt nicht unbedingt auch als, also ich würde nicht anderen immer empfehlen, das so zu machen, weil, also mit 18 dann ins BWL und oh, ich will irgendwie, da kann man Kohle verdienen. Also das war jetzt auch nicht, also klar, vielleicht wäre ich dann nicht heute, wo ich hier bin, ist immer die Frage. Aber ich glaube, den jungen Leuten auch ein bisschen mehr Zeit zu lassen und sich ein bisschen irgendwie zu finden und in der Welt klarzukommen, die werden eh so alt, ist, glaube ich, also die sollen sich wirklich keinen Stress machen.
Ja, das würde ich auch beinahe sagen. Ich habe nach dem Abi ein Jahr lang Praktika gemacht, um festzustellen, was ich nicht machen möchte.
Ja.
War aber auch ganz sinnvoll. Also ich würde auch empfehlen, so sich eher so ein bisschen Zeit zu nehmen, aber wenn du schon immer auch wusstest, dass du das machen möchtest, ist ja auch optimal. Ich glaube, dann spricht auch nichts gegen.
Ja, also am Anfang wusste ich es ja nicht. Ich habe so erst diese BWL-Schiene gemacht und dann gemerkt und hatte Glück, dass es so nah beieinander ist, dass ich auch jetzt nicht mal einen VWL-Bachelor machen musste. Das war auch sozusagen ein Glück, weil sonst hätte ich jetzt wahrscheinlich, würde ich jetzt noch einen Master machen, weil ich dann nochmal einen Bachelor investiere. Ich
noch nicht hier sitzen.
Genau. Und in anderen Bereichen, wenn jemand anfängt, Medizin zu machen und will dann doch irgendwie, ich weiß nicht, tätowieren, dann ist natürlich das, okay, das, da geht's vielleicht noch über kleine Überschneidung, aber dann, es gibt ja auch einfach Richtungsänderungen, die so groß sind, dass man das vorher dann kaum nutzen kann und dann dauert es einfach länger und, ja. Aber ich, ganz, das, also, nochmal einen Punkt zu machen.
Gerne.
Ich finde es grundsätzlich gut, wenn, weil ich kann mir für mich selber nicht vorstellen, bis in alle Ewigkeit irgendwie CDUler, die dann bis zum Umfallen quasi hier dann irgendwie ihren Job machen im Parlament. Das finde ich auch nicht so erstrebenswert und auch für mich selber nicht erstrebenswert. Also es ist eher auch ein Projekt, was ich mir jetzt klar erstmal den Weg angefangen und auch zu machen, aber ich meine, man hat ja nur das eine Leben und irgendwann finde ich, also man sollte auch offen bleiben und sich immer dann neue Richtungen überlegen und das kommt bei mir auf jeden Fall bestimmt auch irgendwann und jetzt so, wenn ich 80 bin, werden wir wahrscheinlich nicht mehr miteinander quatschen.
Ja, weiß ich
dann
nicht.
Dann gibt's andere Projekte, glaube ich, ja, mal schauen.
Aber ja, könnte sein.
Ja.
Okay, und jetzt darfst du nochmal fleißig Werbung machen. Dein Buch kann man wo alles bekommen und was kostet es?
Oh, es ist viel zu teuer. Es ist
hier
der Verlag.
Ah.
Ja, es kostet für 25 Euro.
Mhm.
Die PDF-Version, also die E-Book-Version, ist, glaube ich, ein Ticken günstiger. 20 Euro überall erhältlich, wo man sonst Bücher bekommt. Also die meisten bestellen es wahrscheinlich, geben es im Internet ein. Von Amazon bis sonst wo, Hugendubel, überall.
Gibt's aber auch bei Dussmann in der Friedrichstraße auf jeden Fall.
Schau an. Ja, genau. Das war die Frage, was? Wo bekommt man das Buch? Ja. Nee, weil ich war noch bei Eigenwerbung und hätte jetzt was losgelegt, noch schamlos für meinen YouTube-Kanal und meinen Udemy-Kurs und sonst was zu werben. Aber das ist ja Quatsch.
Mach Werbung.
Nein, das ist doch Quatsch. Das ist, ja, ich habe einen YouTube-Kanal, Geld für die Welt. Da geht es um progressive Wirtschaftspolitik und da kommen immer fleißig Videos. Und für jeden, der sich jetzt mit der MMT beschäftigen will, gibt es auch noch einen Einsteigerkurs, MMT für Einsteiger auf der Lernplattform Udemy. Mhm. Die haben auch immer, es kostet normal 29, aber die machen da ständig Rabatte. Ich glaube, ich bin noch nie auf die Seite gekommen, da war kein Rabatt. Also man kriegt sie, glaube ich, so immer für 15. Also ja.
Okay.
Kann man sich einmal die Hardcore-MMT 8 Stunden Videomaterial reinzwiebeln und danach den Leuten das Geldsystem erklären. Hoffentlich, wenn ich alles richtig gemacht habe.
Das hoffe ich für dich, ja. weil ich glaube, sonst
kriegst sonst du Geld zurück Garantie.
Ja, gut. Ja. Okay, ja, Geld zurück Garantie regelt.
Ja, genau.
Alrighty. Ja, nee, dann hätte ich jetzt aber tatsächlich, glaube ich, alle meine Fragen gestellt.
Das war doch ein Ritt durch viele Themen, war doch cool.
Ja, eben, fand ich auch, fand ich gut. Dann würde ich mich auf jeden Fall bedanken, dass ich vorbeikommen durfte.
Danke für die Einladung.
Sehr gerne. Und dann hoffe ich, dass man sich mal wieder im Bundestag irgendwann über den Weg läuft.
Bestimmt.
Wünsche dir alles Gute weiterhin.
Danke, danke. Dir auch.
Dankeschön. Und dann würde ich sagen, wie immer, over and out.